so wie der Tag auch eine Nacht hat, weiß jeder Mensch, dass die Scheiße auch zum Leben gehört. Im wahrsten Sinne des Wortes, wir tragen die auf den Acker, damit was Neues wächst. Jeder Gärtner weiß, dass der Komposthaufen das Herz des Gartens ist. Da entsteht das neue Leben, nämlich da, wo das Gemüse toll wächst.
Mit Herz und Haltung. Debatten, Positionen, Hintergründe. Zu den Fragen unserer Zeit.
Die Kunst, sich selbst zu begegnen. Jan Frerichs über spirituelle Erdung, franziskanische Lebenskunst und die Kraft des Unkontrollierten. Heute geht es hier bei uns um spirituelle Tiefe, franziskanische Lebenskunst und die Kraft der Schöpfung. Und ich habe einen Gesprächspartner, der sich auf all diesen Gebieten bestens auskennt. Ihr seid bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz. Ich bin Daniel Heinze, hallo. Ja, und bei Mit Herz und Haltung zu Gast ist heute Jan Frerichs, Autor, Theologe, spiritueller Begleiter und Gründer der franziskanischen Lebensschule Barfuß und Wild. Zunächst war Frerichs Franziskanerbruder. Heute lebt er als selbsternannter Stadteremit in Bingen am Rhein, gemeinsam mit seiner Frau und zwei Söhnen. Seine Erfahrungen aus Kloster, Medienarbeit und Naturpädagogik, die verdichtet er zu spirituellen Angeboten draußen in der Natur. Waldzeiten, Visionssuchen, Retreats und Online-Formate, die Erdung und Einkehr ermöglichen. Mit Barfuß und Wild mixt er quasi christliche Mystik, indigene Weisheit und moderne Lebensrealität. Das Ganze nicht als Lehre, sondern eher als Weg. Er lädt ein zum Lauschen, Fragen und Wachsen und das eben mitten im Wald, am Fluss oder im Alltag. Sein Buch, das heißt Seelenfutter, 365 Mal das Leben spüren. Und Jan ist auch Podcaster-Kollege. Er podcastet zu Schöpfungsspiritualität und franziskanischer Lebenshaltung. Schön, dass er uns heute mit hinausnimmt in die Weite und hinein in eine barfüßige und wilde Spiritualität. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, Jan Frerichs.
Ja, danke für die Einladung.
Jan, Barfuß und Wild, das klingt ja nach Freiheit, nach Erdung und nach Aufbruch. Was ist Barfuß und Wild genau? Erzähl doch mal, worauf sich die Menschen einlassen, die zu dir kommen.
Ja, Barfuß und Wild ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Lebensschule für all das, was wir in der Schule nicht lernen. Was uns halt das Leben lehrt. Und insofern ist es auch ein bisschen erwachsen, ja, aus dieser Wirklichkeit des Lebens, das uns einfach irgendwo an Punkte führt, wo wir merken, okay, ich muss vielleicht kurz innehalten oder auch länger innehalten, Rast machen, einkehren, mich orientieren, um dann weitergehen zu können. So, und deshalb sagen wir, für uns haben wir dieses Bild, dass Barfuß und Wild als Lebensschule wie so eine Berghütte funktioniert. Ich bin also unterwegs auf meinem Weg und dann passiert etwas oder ich brauche einfach irgendwas und dann kehre ich ein in diese Hütte. Und so verstehen wir Barfuß und Wild. In dem Sinne also keine Schule, in der ich irgendwelche Informationen lerne, sondern es ist wirklich eher ein Rastplatz auf dem Lebensweg. Und Leben heißt ja, ich entwickle mich weiter. Leben entwickelt sich immer weiter. Leben ist immer Wandlung, ist immer Transformation. Und das ist ja die ganz große Frage, wer begleitet uns in diesen Prozessen? Durch diese Prozesse lerne ich ja überhaupt erst leben.
Wie sieht das denn ganz praktisch aus? Du kommen also irgendwie gestresste Menschen zu dir und sagen, Jan, ich brauche deine Hilfe. Dann sagst du, alles klar, Schuhe aus und dann gehen wir zusammen in den Wald. Oder wie geht das los?
Ja, das habe ich früher so gedacht. Also ich habe die Ausbildung gemacht zum Visionssucheleiter, weil ich selber eine Visionssuche gemacht habe, was nicht so fern liegt, weil ich als franziskanisch gesinnter Mensch gerne in die Natur gehe und ja, da flossen so einige Fäden zusammen und dann dachte ich, na ist doch toll, das machen wir jetzt und dann lädst du ein und sagst, hey, wir gehen in den Wald und fasten und machen das so, wie Franz von Assisi es auch gemacht hat und dann kommt einfach keiner. Ne? So, ja, weil das ist so, du kannst eine Hütte am Berg bauen, aber wenn keiner weiß, dass es die Hütte gibt, dann geht halt auch keiner dahin. So, und dann war irgendwie klar, okay, wenn wir das machen wollen, dann muss das schon auch jemand merken und dann auch wieder im Grunde Rückgriff auf das, was Franz von Assisi auch schon gemacht hat. Wir sind dann halt über die Marktplätze gelaufen und haben, naja, früher hätte man gesagt, Handzettel verteilt, also Seelenfutter. Das heißt, kleine Inspirationen, Sprüche. Und ich weiß noch, als das angefangen hat, vor vielen Jahren, da haben so, ich bin ja Theologe eigentlich von Haus aus, haben so Theologenfreunde gesagt, was machst du denn jetzt? Das ist doch Bullshit. Einfach so Sprüche. Wie banal ist das denn? Ja, aber da fängt's an, dass wir irgendwie Nahrung suchen etwas, was uns trägt, uns verbinden mit dem, was essentiell ist, wesentlich ist. Und es ist oft gar nicht das wahnsinnig Komplizierte, sondern es ist einfach das Tägliche. Und so ist dieses Seelenfutter gedacht. Also es ist wirklich einfach eine Inspiration, die uns jeden Tag mit dem verbindet, was eigentlich uns trägt. Und das weiß ja auch nur jeder für sich. Das heißt, nicht, das ist es, sondern das wirft eigentlich mehr eine Frage auf, die mich ja dazu bringt, darüber nachzudenken, was trägt mich eigentlich jetzt gerade? Oder auch nicht? Und was brauche ich vielleicht, um wieder etwas zu finden, was mich trägt? So, das ist so Spiritualität, alltägliche Spiritualität.
Du hast jetzt schon öfter von Franz von Assisi gesprochen und ich habe ja auch eingangs eben erzählt, dass die franziskanische Spiritualität in deinem Leben eine zentrale Rolle spielt. Ich habe ja ein bisschen auch deine Biografie angerissen. Erzähl mal, was reizt dich so an Franziskus und wie bringst du oder versuchst du dieses franziskanische Denken erstmal in dein Leben zu integrieren und dann eben auch in das Leben deiner Klienten, Kunden, der Menschen, mit denen du arbeitest?
Also ich kann mich erinnern, wie ich als Jugendlicher das erste Mal in Assisi war und war irgendwie geflasht. Ich weiß gar nicht so genau warum, aber ich habe mich quasi in die Stadt verliebt und in diesen Ort und in diese Geschichten. Und ich fürchte, es war auch so eine jugendliche Neigung zum Rebellischen. Also mich hat total angesprochen, dass dieser Franz von Assisi echt ausgestiegen ist. Das ist einfach aus den Stadtmauern rausgewandert und hat ein völlig anderes Leben gelebt. Und das ist für mich so symbolisch für das, was die Essenz ist. Die finden wir oft gar nicht da, wo wir so in den Mauern sind und in der Sicherheit und wo alles irgendwie klar ist, sondern wenn wir uns rauswagen in die Wildnis, da vor die Mauern, wo nicht alles klar ist. Und diese Begeisterung ist nicht kleiner geworden, sondern immer größer. Also ich glaube bis heute, dass das nicht ein Entweder-Oder ist, drinnen oder draußen, sondern es geht um drinnen und draußen. Und ich habe das Gefühl, wir vermauern uns ja immer mehr ein in unserer Kultur. Das Wilde, das Unkontrollierte hat immer weniger Platz. Es ist ja geradezu eine globale Fantasie geworden, vor allen Dingen westlicher, moderner Menschen, sich sozusagen eine perfekte Welt zu bauen. Am besten noch eine virtuelle Welt, in der ich dann quasi der Wildnis entfliehen kann. Und das ist einfach nicht wahr. Das ist einfach gelogen. Das ist für mich selbst gelogen. Irgendwann bin ich konfrontiert mit dem, was mich begrenzt, was in mir wild ist und nicht kontrollierbar ist. Und natürlich lügen wir uns in die Tasche, weil diese Welt ist nicht kontrollierbar. Und damit wir uns hier im Westen so zusammen kollektiv einmauern können, brauchen wir einfach Menschen, die dafür echt schuften, leiden, hungern. Und das ist der alte franziskanische Gedanke, das nicht auszuklammern, sondern da rauszugehen und diese Wirklichkeit mit hineinzunehmen.
Ich habe das vorhin so nebenbei gesagt, habe es aus deiner Biografie übernommen. Du lebst als Stadteremit mit deiner Familie in Bingen. Was genau ist ein Stadteremit und wie lebst du? Wie lebst du anders als andere?
Ich glaube nicht, dass ich anders lebe als andere. Ich lebe vielleicht eben mit diesem Blick. So, ich klammere das nicht aus.
Was macht dich zum Eremiten?
Ja, also was macht einen zum Eremiten? Ich glaube, es gibt sehr viele Eremiten. Es gibt Menschen, die leben wirklich spirituell, so. Das heißt aber nicht unbedingt, dass sie was anderes machen, sondern die haben ein bestimmtes Gespür. Für meinen Geschmack zu wenig Menschen, aber also es heißt, genau das, was ich gerade beschrieben habe, bestimmte Aspekte nicht ausklammern, das Unkontrollierbare nicht ausklammern. Ich erzähl mal ein Beispiel. Und auch, es geht nicht darum, etwas anders zu machen oder alles zu lösen. Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu bewahren. Ich lebe hier in einem ganz kleinen Dorf, ganz am Rand von Bingen. Bingen, Hildegard von Bingen, kennt ihr
ja, die große Hildegard von Bingen, genau.
Die große Hildegard. So, ich bin so ganz am Rand, hier in den Auen. Und es ist ein ganz kleines Dorf, das ist so eingemeindet. Vor ein paar Jahren ist in einer Familie hier ist ein Unglück passiert. Die haben Zwillinge und dann ist in der Küche, haben sie renoviert, ist ein Schrank umgefallen und hat diese Zwillinge erschlagen und einer ist gestorben. Das ganze Dorf war im Schock. Na, es war völlig klar, das ist schrecklich. So, das ist eben das Leben, das so einbricht. Na, ob wir das wollen oder nicht, es passiert. Und was jetzt? So, und dann passiert das, was viele wahrscheinlich kennen, so, es ist eine Schockstarre da, man will das irgendwie verarbeiten. Dafür ist ja dann auch Kirche ein Ort, dass wir eine Trauerfeier machen und so weiter. Aber es war auch so, dass Menschen natürlich die Straßenseite gewechselt haben, weil sie einfach nicht wussten, wie damit umgehen. So.
Also eine Überforderung wahrscheinlich, ne?
Völlige Überforderung. Wir haben alle zugeschaut, wie auch diese Familie daran zerbrochen ist. So. Und keiner hat so recht gewusst, wie damit umgehen. Und ich sage jetzt nicht, dass ein Eremit das anders macht. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Ich bin ja völlig machtlos dem gegenüber. Ich bin auch nicht hingegangen und habe gesagt, hier, ich bin jetzt euer Seelsorger. Darum geht's auch nicht. Aber es geht darum, das wahrzunehmen. So, da fängt für mich das Eremitische an, dass ich diese Wildnis wahrnehme, die da ist. Und nicht wegschaue und wach bleibe. Und dann weiß ich trotzdem nicht, was ich tun soll. Und ich weiß auch nicht, wie ich mich oder andere dahin bewegen soll, etwas anders zu machen. Aber ich glaube, es liegt eine Macht in der Wahrnehmung, in der Kontemplation, in der Betrachtung der Dinge so, wie sie sind und in dem Nicht-Ausweichen.
Also ist es dann doch mehr als nur Empathie, ne?
Ja, also vor allen Dingen nicht so eine Empathie, die so gedacht ist, wir stürzen uns gleich auf jemanden und helfen. Es geht wirklich, der Ausgangspunkt ist die Wahrnehmung. Wenn sich dann daraus etwas ergibt, ja. Na, aber Empathie ja im wahrsten Sinne des Wortes mitfühlen. Nun, das kannst du jetzt übertragen auf alle möglichen Perspektiven und Situationen. Ich sag mal, ein ganz alltägliches Beispiel. Mir schreiben ganz viele Leute, dass sie völlig überfordert sind mit der Weltlage und sie keine Nachrichten mehr hören können. Das geht gar nicht mehr. So eremitisches Dasein hieße für mich, nee, ich wende mich nicht ab, so, sondern ich bleib da, ich höre das. Ich höre, was da ist. So schrecklich und so überfordernd das ist und so sehr mich das auch mit meiner Ohnmacht konfrontiert, weil natürlich können wir als Einzelne wenig tun. Und ich entwickle ein Dableiben und ein Bewusstsein für dieses Und. Wie kann ich weiterleben? Wie kann ich trotzdem freudvoll leben und auch das Leben genießen und aushalten, dass es schrecklich ist? Und ich glaube, dass aus dieser Haltung dann etwas erwächst und erwachsen kann. Etwas anderes als eben sich abschotten, ausschließen. Dann fängt, das ist die Basis, um wirklich Inklusion zu schaffen, um nichts auszuschließen. Und das ist eigentlich der franziskanische Urgedanke. Wir wollen nichts ausschließen.
Also könnte ich Eremit auch nicht nur in Bingen, einer kleinen Stadt sein, sondern es ginge auch in Berlin.
Du kannst überall Eremit sein. Mhm. Also das ist, die Frage ist, habe ich die Bereitschaft, mich in diese Wildnis hinauszuwagen, in meine eigene innere Wildnis, in die Wildnis da in der Welt? So, was ist es, was heißt denn mitfühlen? Also zum Beispiel eremitisch Nachrichten hören hieße, okay, ich höre ganz bewusst, wo sind die Leidenden, wo sind die Schwachen? Und ich höre diese Nachrichten ganz bewusst. Na, und wenn dann so der Impuls kommt, oh, das will ich gar nicht hören, dann denke ich, aber warte mal, okay, was von all dem schaue ich mir jetzt an? Ja, ich schaue da drauf. Ich gehe ganz bewusst dahin, wo ausgeschlossen wird, wo Ohnmacht ist, wo Leiden ist. Das ist die Brille, die ich mir aufsetze. Das ist die Ebene, die ich wähle. Einfach aus mir heraus, ohne dass ich etwas tue, etwas löse, etwas aktiv mache. Vor allem Aktivismus kommt diese Haltung.
Nimm uns mal ein bisschen mit in so ein, ich sag mal, ein Wochenende oder eine Woche, wenn ich mich auf dich einlasse. Und wir haben am Anfang von der Berghütte gesprochen, die natürlich auch beworben werden muss, damit die Leute wissen, dass es die gibt. Aber was passiert, wenn ich sage, ich gehe mit dir jetzt wirklich mal barfuß in die Wildnis?
Naja, allen voran mal barfuß in die Wildnis, darum geht's gar nicht. Wir sind ja keine Barfußschule. Ich finde Barfußgehen toll. Nur barfuß ist auch nicht so ganz ohne. Also Vorsicht mit dem Barfußlaufen. Das ist so ein bisschen wie mit dem Fasten. Hier laufen immer ganz viele Leute, denen ich hier ja auch begegne in Bingen. Ja, Hildegard von Bingen, und ich faste auch so gerne. Ich mach dann 3 Wochen, habe ich gar nichts gegessen. Und so, oh, Vorsicht, Hildegard von Bingen auch gesagt, pass mal auf. Wenn du gar nichts isst, dann, ja, dann in welchem Rahmen tust du das denn? Vor allen Dingen sagt sie, Vorsicht, wenn du das machst, sagt Hildegard von Bingen wörtlich, dann schau mal, was dann aus deiner Seele aufsteigt. So, ne, paraphrasiere ich jetzt mal. Also, was dann für Bilder kommen. Also, das macht uns ja sensibel. Das heißt, barfuß heißt ja, ich lasse Schutzschichten weg. Ne, und das machen wir eigentlich in der Visionssuche. Du begibst dich ja in einen bestimmten Rahmen, um dann 4 Tage und 4 Nächte draußen in der Natur alleine zu sein, kein Dach über dem Kopf zu haben, zu fasten. So, warum tut man das? Das ist ja nicht normal. Das ist auch keine Challenge. Das ist ja noch nicht so schwer, ehrlich gesagt. Die eigentliche Challenge ist eben, das barfuß zu machen, aber barfuß im Herzen. Das heißt, diese Schichten, die uns sonst schützen, die zivilisatorischen Schichten, unsere Vorstellungen, unsere Überzeugungen, all das mal wegzulassen und dann zu schauen, was bleibt denn dann übrig? Und was trägt mich?
Alleine heißt, dass die wirklich alleine losgehen oder begleitest du die oder stehst du irgendwie 100 Meter entfernt zur Verfügung, falls die in eine Krise geraten oder wie läuft die Begleitung der Menschen?
Ja, das ist schon ein Rahmen, in dem wir das machen. Es sind ja immer so 10 bis 12 Menschen. Mehr geht ja gar nicht. Und es gibt 4 Tage Vorbereitung und 4 Tage Nachbereitung und 4 Tage draußen, so rundum. Ja, also 11 bis 12 Tage sind wir zusammen. Und es gibt diesen Rahmen, das heißt, du gehst alleine raus, du bist alleine 4 Tage und 4 Nächte an deinem Platz, du redest mit niemandem, wenn es nicht nötig ist. Ne? Und das bereiten wir aber vor. Und wir wissen auch, wo die Menschen sind. Also natürlich gibt es einen Rahmen, in dem das stattfindet. Auch aus Sicherheitsgründen natürlich. Es geht nicht darum, sich in irgendwie ein, ja, übertriebenes Abenteuer zu stürzen im wahrsten Sinne des Wortes, sondern es geht darum, diesen Raum zu schaffen, in dem ich diese Schutzschichten auch wirklich mal ablegen kann. So, und der braucht eben einen Rahmen, einen Rahmen, der mich auch schützt, der das, was dann sichtbar wird, auch ja auffängt und auch ermöglicht, dass ich das sehen kann. So. Und deshalb die Vorbereitung, was für uns Westler heißt, die Leute denken, man muss sich dann stundenlang vorbereiten, wie das ist da draußen. Ist ja eigentlich sehr einfach. Also alles weglassen ist sehr einfach. Wir brauchen, sagen wir mal, von 4 Tagen eine Stunde, um uns rein äußerlich vorzubereiten. Wie kann ich draußen bleiben? Wie kann ich trocken bleiben? Wie kann ich warm bleiben? Und was tue ich zu meiner Sicherheit? Und den Rest der Zeit beschäftigen wir uns mit den inneren Fragen. Was tue ich zum Beispiel, um da draußen nicht zu sitzen und 4 Tage zu grübeln? So, also wie werde ich diese inneren Schichten los? Diese ganzen Vorstellungen, die ich mit mir trage, was ich alles tun muss und leisten muss, ne?
Ich könnte mir vorstellen, dass es auch richtig anstrengend ist, mit sich selbst allein zu sein und auch sich selber so ausgesetzt zu sein. Also so dieses, es ist ja nicht nur das Grübeln, sondern manchmal bin ich mir ja auch selber zu viel. Und wenn ich 4 Tage am Stück nur mich und meine Gedanken habe, das ist ja nicht nur leicht.
Exakt. Und genau dann wird's spannend. Ne? Wenn die Langeweile kommt, dann wird's spannend. Wenn du ans Ende deiner Konzepte kommst, wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann wird's interessant. Weil dann kommst du an diese Grenze. Die Grenze, die in all unseren alten Geschichten beschrieben wird. Mose hat den Dornbusch auch nicht irgendwo im Vorgarten gefunden, sondern ist über die Grenze gegangen. Und das braucht ein bisschen Mut und eine Wachsamkeit. Und was heißt den Dornbusch finden? Alle erwarten dann irgendwie eine ganz große Vision oder irgendwas. Ja, was, wenn nichts kommt? Wenn einfach nichts passiert oder vor allen Dingen nicht das, was du dir vorstellst. Die Geschichten, ich erzähle die immer wieder, aber die ist auch einfach gut. Die Sportlerin, die rausgeht, um ihre Karriere zu beenden. Und dann ist sie 4 Tage und 4 Nächte draußen, so ist jedenfalls ihre Vorstellung, aber irgendwann am zweiten Tag wird ihr übel. Das kann schon mal passieren, wenn man fastet. Du weißt nicht, wie der Körper damit umgeht. Also muss sie zurück ins Basislager. Braucht Suppe, Mineralien. Also wir müssen einfach was tun. Es geht ja nicht darum zu sterben. So, sich irgendwie, es ist keine Challenge, es ist keine Mutprobe, sondern es geht darum, diese Zeit da zu sein und das zu nehmen, was dann passiert. Ja, natürlich ist sie am Boden zerstört. Boah, jetzt habe ich mich so lange vorbereitet, wollte 4 Tage draußen sein für das Ende meiner Karriere. So, fuck. Und jetzt? Ne? Ja, und dann wird ihr klar, ich habe es nicht geschafft. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben was nicht geschafft. Und ich muss es auch gar nicht. Und das ist der Punkt, um den es geht. Ich sehe in dem Spiegel etwas über mich, nämlich meine Vorstellung, das, was mich bisher gehalten hat. Ja, und wie wandelt sich das denn? Wo beginnt denn das Neue? Und dafür ist dieser Rahmen da, von diesem Neuen eine Ahnung zu bekommen. Und das ist es, was uns dann trägt und tragen kann nach so einer Quest. Und es ist nicht unbedingt das, was wir uns vorher vielleicht vorgestellt haben, sondern etwas, was sich vielleicht im Nachhinein erst zeigt, was Sinn ergibt, was erwächst aus unserem Dasein, das ja mehr ist als nur unser Bewusstsein. Das Bewusstsein macht keine Ahnung. 2%, lass es 10 sein oder auch 20. Bleiben immer noch 80% unbewusstes, körperliches Dasein. Das Neue, der Übergang beginnt nicht hier oben. Der beginnt hier. Im Herz, im Bauch, im Hintern, in den Füßen. So all das mit hineinzunehmen, darum geht's in dieser Quest und in dieser Spiritualität. Und da wieder nichts ausschließen. Das ist eigentlich, würde ich sagen, das Franziskanische daran.
Ich nehme wahr, dass vieles von dem, was du tust, spirituell durchaus auch anschlussfähig ist für Menschen, die jetzt nicht explizit was Christliches suchen. Gibt es trotzdem Elemente, wo du sagst, das ist deswegen dabei, weil ich es aus einer christlichen Perspektive tue oder weil ich eben diesen franziskanischen Background habe, was woanders oder was fehlen würde, wenn es nicht dabei wäre?
Ja, jetzt ist die Frage, die, also so ein bisschen steckt ja die Frage da drin, was ist denn daran eigentlich christlich?
Nee, das habe ich gar nicht gemeint.
Aber nee, klar, aber viele hören das dann.
Ja, na klar.
So, also bis hin zu einer Kritik, sagen, ja, ist das nicht heidnisch eigentlich? Ne? Und da merke ich immer mehr, dieses Denken hat überhaupt keinen Platz in der franziskanischen Tradition. Ne? Das große Motto der franziskanischen Spiritualität ist, unser Kloster ist die Welt. So, das heißt, es geht nicht darum, irgendetwas Exklusives zu entdecken, sondern das, was wir entdecken, ist das, was schon da ist. Wir suchen Christus nicht auf einem fernen Planeten. Christus ist in allem gegenwärtig. Und diese Gegenwärtigkeit, dieses Dasein, diese Inkarnation, das ist die Perspektive. Und insofern ist ein neues Bild da. Es ist das, was wir aus unserer christlichen Tradition auf eine bestimmte Weise benennen. Das ist aber eine Wirklichkeit, die ist so oder so da. Also wenn es wahr ist, ist es wahr. Es wird nicht erst wahr, wenn wir es so benennen. So, und dann fällt ein neuer Blick auf auch die unsere Glaubenstradition. Die ist nicht der Zweck, sondern das ist das, was uns helfen kann, unsere Erfahrungen zu benennen auf eine bestimmte Weise. So, ich habe ja viel gelernt von Richard Rohr und der sagt, naja, wir gucken doch alle auf den gleichen Mond. Mhm. Und unsere spirituelle Tradition zeigt auf den Mond und andere zeigen auch auf den Mond. Und wollen wir unsere Zeit damit verbringen, über den Finger zu diskutieren, der auf den Mond zeigt und zu fragen, ist das der richtige Finger? Wer darf überhaupt zeigen? Oder wollen wir auf den Mond schauen? Und jetzt als Beispiel sinnbildlich, wollen wir die Erfahrung machen? Und die Erfahrung ist für uns alle, findet im gleichen Rahmen statt. Es gibt ja nur eine Welt, es gibt nur eine Schöpfung. Das ist unser gemeinsamer Rahmen. Und dann ist die Frage, wie benennen wir das, was wir da erfahren? So, und das tun wir Christen natürlich, indem wir das aus der christlichen Tradition heraus benennen. Wir sagen, Gott ist Fleisch geworden. Das ist krass, das ist toll. Ich finde das großartig. Aber ich muss das niemandem aufdrängen. Du kannst die Erfahrung in dieser Welt machen und ich nenne es so und du nennst es vielleicht anders. So what?
Uns ist aufgefallen, dass du relativ viel auch bei Angeboten unterwegs bist, die sich explizit an Männer richten, ne? Bei Männertagen oder für männliche Spiritualität. Kannst du mal beschreiben, was sowas genuin Männerspezifisches ist, was eine Spiritualität der Männer von der Frauen vielleicht unterscheidet?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so sehen würde, dass sich die Spiritualität unterscheidet.
Und da muss man Männer anders ansprechen?
Ja, da liegt für mich die Spur. Weil so, wie sich das in den vergangenen Jahrhunderten und Jahrtausenden eigentlich entwickelt hat, sagen wir mal, Männer haben bestimmte Herausforderungen heute. Also wir leiden ja auch global unter einer bestimmten Form von Männlichkeit. Ja, eben so eine toxische Männlichkeit, die so, also patriarchal ist, die irgendwie, ja, beherrschen will, kontrollieren will, bis hin zum Narzissmus. Ist ja schrecklich. Ja, und wir können ja nicht immer nur auf die anderen zeigen und sagen, ja, natürlich, das ist nur Herr Trump oder was weiß ich. Oh Gott, jetzt habe ich das gesagt. Nee, das ist ja eine Kultur, die da sichtbar wird, die sich da in diesen Symptomen, sage ich jetzt mal, äußert. Und deshalb glaube ich schon, dass es auch gerade in der christlichen Tradition wichtig ist, sich damit zu befassen. Ja, was ist denn, was brauchen denn Männer, um zu einer gesunden Spiritualität zu kommen, die eben nicht so toxisch ist, ne, die nicht exklusiv ist, ausschließend oder kontrollierend? Und ja, da ist für mich das Stichwort Initiation ganz wichtig. Und das wäre vielleicht etwas, was man auch sagen könnte, ja, vielleicht gibt es da einen Unterschied. Einfach so wie Männer eben leben und in die Welt kommen, sind sie mit anderen Erfahrungen konfrontiert, ne? Mag sein, dass Frauen, wenn sie, nehmen wir mal zum Beispiel einfach die Erfahrung, wenn Frauen erwachsen werden, rein körperlich, also Pubertät, das ist ja etwas, was wir nicht kontrollieren, das passiert einfach, dann ist das ja erfahrungsgemäß mit Schmerz verbunden, mit Blut verbunden. Ja, also es kommt ja auf ganz natürliche Weise. Wann erleben Männer das eigentlich? Dass sie Teil sind von Zyklen, dass sie nicht alles bestimmen, dass sie nicht auch nicht nur gefordert sind als die Großen und Starken. Also wie gehen Männer eigentlich um mit Schmerz und wann erfahren sie den überhaupt? Also wie wird aus den Halbstarken wirklich ein erwachsener Mann, der auch mit seiner Schwäche Mann sein kann, der auch das Negative integrieren kann, auch eben das Unkontrollierbare integrieren kann. So, und das sind Fragen an Initiation. Und wenn wir jetzt in die Geschichte schauen, was wir darüber wissen, von den Ethnologen. Ja, das ist immer schon Bestandteil von Kulturen gewesen, die offensichtlich Männer auf besondere Weise initiieren wollten um ihnen genau das mitzugeben. Und so kommen wir dann zu so Geschichten, dass, weiß ich nicht, in irgendwelchen skandinavischen alten Kulturen die jungen Männer 2 Jahre in der Asche gesessen haben, ums Feuer rum. Das ist ja so, das gab so Gemeinschaftshäuser und die Männer haben zwischen Feuer und Gemeinschaft in der Asche gesessen, haben nichts gemacht. Das ist auch eine Form von Desillusionierung. Ich definiere mich nicht über das, was ich kann und was ich leiste, sondern wer bin ich eigentlich, wenn ich all das nicht mehr habe? So, also das ist ja das, was Initiationsriten irgendwo enthalten haben. Und das wäre an heute natürlich eine Frage. Was brauchen Männer da? Und was bringt sie dazu, sich überhaupt einzulassen auf so einen Prozess, auf so eine Initiation?
Da passt ja vielleicht ganz gut gerade das Stichwort von der inneren Wildnis, was wir bei dir immer mal gefunden haben, so eine Formulierung da. Damit meinst du so ein bisschen das Unkontrollierbare in uns selbst. Und du versuchst das ja tatsächlich rauszuarbeiten und auch zu betonen, dass es eben diese Momente gibt des Unkontrollierbaren. Du hast auch gerade gesagt, auf manche Sachen haben wir einfach keinen Einfluss. Aber wie passt das denn zu unserer Welt voller Kontrolle und Routine und wir wollen gerne unser Leben selbst bestimmen? Wie arbeitest du diesen Widerspruch raus und was soll idealerweise bei den Leuten hängen bleiben, mit denen du zu tun hast?
Ja, das ist ganz praktisch. Viele Leute kommen und wollen ganz konkrete Antworten haben. Also wie lebe ich jetzt mit einer Krankheit, die nicht wieder weggeht? So, wie werde ich wieder gesund? Wie werde ich heil? Und unser so kulturell ist unser Blick irgendwie auf Reparatur ausgerichtet. Das ist, wir wollen das unter Kontrolle bringen. Wir wollen diese Krankheit weghaben. Und das ist ja vielleicht das beste Beispiel. Selbst der tollsten Schulmedizin gelingt das nicht. Es gibt Bereiche, die können wir reparieren. Da können wir einfach reparieren und was wegschneiden oder wie auch immer. Aber dann gibt es eben Situationen, in denen haben wir nicht die Kontrolle. Und dann wirft das die Frage auf, was heißt eigentlich gesund sein? Ist gesund sein die Abwesenheit von Krankheit? Und da kommt diese Spiritualität, diese Schöpfungsspiritualität zu anderen Antworten. Also kann Krankheit ein Teil des Lebens sein? Und natürlich hat das Konsequenzen, wenn ich das weiterdenke. So ganz praktisch lasse ich mich von einer Krankheit herausfordern, aus meinen Grenzen, über meine Grenzen zu gehen, dessen, was ich bisher für sicher empfunden habe, wie ich mich definiert habe. Und traue ich dem was zu, dass das fruchtbar sein kann, dass ich noch jemand sein kann, auch mit dieser Krankheit. Das ist eine Anfrage an mich, das ist eine Anfrage an die Gesellschaft. Was für eine Gesellschaft wollen wir? Wollen wir eine Gesellschaft, in der Kranke, Leidende, Gescheiterte, du kannst es ja beliebig viele andere Themen erweitern, dass wir die gar nicht sehen, dass wir die irgendwie unter den Teppich kehren oder eben, wie man das zu Franziskus Zeiten gemacht hat, vor die Stadttore als Aussätzige rauskehren? Oder sehen wir darin eine Chance, weil wir was vom Leben verstehen, weil das Leben läuft nicht in linear, sondern das Leben läuft immer in Zyklen. So, und so wie der Tag auch eine Nacht hat, weiß jeder Mensch, dass die Scheiße auch zum Leben gehört. So im wahrsten Sinne des Wortes. Wir tragen die auf den Acker, damit was Neues wächst. Jeder Gärtner weiß, dass der Komposthaufen das Herz des Gartens ist. Da entsteht das neue Leben. Nicht da, wo das Gemüse toll wächst. So, und können wir das auf das ganze Leben ausweiten und sagen, ja, wir trauen auch dem Negativen, dem Dunklen was zu, auch wenn wir nicht wissen, was das ist. Es geht nicht darum, Ratschläge zu geben, sondern das zuzulassen und dafür Raum zu schaffen, das zu betrachten. Diese Qualität, um die geht's eigentlich. Und das ist die Anfrage an mich persönlich, an die Gesellschaft, an unsere Kultur. Und natürlich hat das auch Konsequenzen für unsere Theologie. Was ist denn das dann für ein Gott, der das zulässt? Was für ein Bild von Gott pflegen wir? Wie beantworten wir uns die Frage nach Gott? Da wird es interessant, auf theologischer Ebene.
Vieles von dem, was du erzählst, was du auch mit den Menschen machst, klingt für mich sehr erdig, sehr handfest. Ich meine, wir haben gerade sogar über Scheiße gesprochen. Ne? Wie übersetzt du das ins Digitale? Du bist ja auch in Online-Kursen unterwegs und gibst einen Newsletter raus. Da fehlt ja diese Komponente des unmittelbaren Erfahrens und des alleine in der Einsamkeit, in der Wildnis sein ja irgendwie erstmal weg.
Gut, ganz praktisch kannst du natürlich trotzdem in die Wildnis gehen. Denn in der Auszeit bist du ja alleine und das machst du dann da, wo du bist. Also in unseren Kursen geht es darum, in bestimmten Übungen oder eben Settings, wie auch immer die aussehen, machst du was und wir kommen vorher zusammen zur Vorbereitung und nachher zusammen zur Nachbereitung und das können wir online machen. Ich finde interessant an der Frage, das ist ein generelles Thema eigentlich berührt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Was ist dieses Digitale eigentlich für uns, auch gesellschaftlich? Und da könnte man natürlich sagen, ja, so wie es im Moment läuft, läuft es in eine Richtung, die uns eigentlich vom Leben wegführt. So in so Blasen hinein, wo wir uns Pippi Langstrumpf-mäßig die Welt so machen, wie sie uns gefällt, wo wir uns eben vor all dem Wilden und Unkontrollierbaren schützen. Wenn man mal in die Anfänge des Internet zurückgeht, war das ja nicht die Idee. Also die Pioniere des Internet, die das so entdeckt haben, haben gesagt, ja, super, das ermöglicht uns jetzt, uns zu vernetzen, über unsere Grenzen zu gehen. Also das heißt, ich will damit sagen, was wir draus machen, ist entscheidend. Es ist nicht das Digitale an sich, sondern die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Möglichkeiten um? Und nutzen wir sie, um die ganze Welt zu kontrollieren, um sie zu kommerzialisieren? Das erleben wir ja gerade, dass einige wenige sich wahnsinnig bereichern daran und eigentlich auch tun und uns alle irgendwie in so eine Art Hypnose versetzen. Wir hängen dann vor diesen Geräten und kommen immer tiefer in so eine Art Trance. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll.
Doomscrolling ist ein gutes Stichwort, ne?
So. Ja. Oder nutzen wir diese Technik, um uns zu vernetzen, um uns gegenseitig zu unterstützen, um uns eigentlich aufzuwecken und zu stärken, um vor Ort, da wo wir leben, mit den Menschen, die um uns herum sind, wieder etwas entstehen zu lassen. Es kommen ganz viele Menschen zu uns, zu Barfuß, und wir sagen, gibt's denn keine Gruppe bei mir vor Ort? Habt ihr nicht eine Gruppe? Könnt ihr nicht eine Gruppe aufmachen? Dann sagen wir, okay, drehen wir es mal um. Was brauchst du, um eine Gruppe aufzumachen? Ja, das kann ich ja gar nicht. Wo sollen denn die ganzen Leute hin? Was sind denn die ganzen Leute? Es heißt ja im Evangelium, wo 2 oder 3 und nicht wo 200 oder 300. Also wie kann das aussehen, dass wir das Digitale nutzen, um uns wirklich vorzubereiten, zu stärken, auszutauschen, zu vernetzen, um dann genau dahin zu gehen, eremitisch, ja, wo wir vielleicht nicht die Kontrolle haben, wo es auch unangenehm ist. In meinen Ort, wo vielleicht viele anders denken oder ich weiß gar nicht, was sie denken. Die denken gar nichts mehr, die sind einfach hypnotisiert. Ich weiß es nicht, aber das ist die Wirklichkeit. Wer geht denn dahin und lässt sich aussenden? Ich meine, wir sind in urchristlichen Motiven, urfranziskanischen Motiven. Wir gehen zu zweit los und gehen in diese Welt, um Salz für die Erde zu sein. Ihr seid das Salz. Das heißt nicht, ihr seid viele, sondern ihr seid die Würze. Also es hängt doch an uns, was wir daraus machen. Und das ist ein bisschen die Richtung von Barfuß und Wild. Und natürlich gehen viele, weil sie keine konkreten Antworten finden. Sie bekommen keine Ratschläge bei uns. Wir können ihnen nicht sagen, was sie tun sollen. Wir können ihnen nur sagen, wo sie hingucken können. Gehen musst du dann selbst. Und das ist ja auch das Wesen der Berghütte. Berghütte ist nicht dazu da, damit du da bleibst, sondern du bist auf deinem Weg. Was brauchst du, um deinen Weg weiterzugehen? Das ist der entscheidende Punkt.
Wir haben mit dem Stichwort Barfuß angefangen und ich würde gerne mit dem Stichwort Barfuß auch enden. Und ich habe verstanden, dass es nicht nur das Socken ausziehen und barfuß loslaufen ist, sondern dass es auch um ein inneres Barfußsein geht. Umso mehr die Frage an dich. Gibt's auf deiner inneren To-Do-Liste noch irgendeinen Ort, den du dir auf diese Art barfuß noch erschließen willst, wo du sagst, das ist ein Ort, keine Ahnung, die Arktis, den Bundestag oder irgendeine Alltagssituation, von der du sagst, die würde ich gerne mit dieser Barfußperspektive mal erleben?
Ehrlich gesagt, nein, also keinen äußeren Ort. Es gibt keinen Ort, weil ich muss nicht noch mehr von der Welt entdecken. Alles, was die Welt zu bieten hat, ist hier, in diesem kleinen Dorf. Das reicht mir völlig. Und ich würde mir wünschen, dass alle das bei Ihnen vor Ort machen und die Welt barfuß im Herzen erkunden. Aber es gibt einen Bereich, den finde ich sehr wichtig und ist eher was Inneres. Und das ist nicht sehr beliebt. Aber ich stelle mir vor, und ich glaube, wir müssen alle diesen Ort mehr erkunden. Und das wird jetzt nicht auf Begeisterung stoßen.
Na?
Das ist das Sterben. Mhm. So, wir müssen das Sterben wieder erkunden, und zwar barfuß. Und wegkommen von dieser Vorstellung, dass, ja, Leben so linear ist und immer nach oben geht. Also, die Kunst des Lebens ist auch die Kunst des Sterbens. Und es braucht wirklich Mutige, die sich darauf einlassen. Das ist ja auch etwas Urchristliches. Ich meine, wir haben ja das allerbeste Vorbild. Wir haben quasi einen Wegweiser bekommen, sich das nicht zu umgehen, sondern zu überlegen, wie geht das eigentlich in meinem Leben? Und vielleicht vor dem Tod. Also die gute Nachricht ist, es gibt ein Leben vor dem Tod, aber das ist eben auch verbunden mit Sterben. was stirbt gerade, was geht vielleicht gerade zu Ende, und das nicht zu vermeiden und zu umgehen, sondern darin eine Chance zu entdecken. Das will ich auch für mich immer mehr erkunden, weil ich glaube, dass es ein Wegweiser sein kann, gute Entscheidungen zu treffen, fruchtbare Entscheidungen zu treffen.
Jan Ferries, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Mehr über Jan Ferries und seine Projekte, Newsletter und Bücher findet ihr bei uns in den Shownotes, also im Begleittext zur heutigen Folge. Ja, und vielleicht wollt ihr ja jetzt auch irgendwie die Schuhe ausziehen oder das Handy ausschalten und einfach mal raus oder die Welt und euch barfuß entdecken. Wenn ihr mögt, dann schreibt uns, wie euch diese Folge gefallen hat, was euch inspiriert hat und gerne auch, wie ihr eben so auf die Welt schaut. Ihr erreicht uns über unsere Website lebendig-akademisch.de oder über Facebook und Instagram. Und wenn euch unser Podcast ganz generell gefällt, dann empfehlt uns bitte weiter. Lasst gerne ein paar 5-Sterne-Bewertungen bei Spotify oder Apple Podcasts da und abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen. Natürlich ist und bleibt das kostenlos und ihr findet uns überall, wo ihr Podcasts hört. An dieser Folge mitgearbeitet haben Paulina Olszewski, Emily Siegel und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und ich wünsche euch einen warmen, weiten und barfüßigen Sommer. Bis bald.
Mit Herz und Haltung. Ein Angebot der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen und der Herder-Korrespondenz.